Vor 2 Wochen am Freitag, wisst ihr das noch? Am Wasser. Da wurden Fragen gestellt, glaubst du? Und die Bestätigung, ja, ich glaube. So taufe ich dich auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und an dieser Stelle wird Gemeinde Christi gebaut. Und die hat die Zusage und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das sagt unser Herr. Und ich habe eine Idee für den Gemeindebau. Wie wäre es, wenn es so wie bei der Schöpfung wäre? Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor und die Erde brachte hervor. So, nach diesem Prinzip. Aber irgendwie will unser Herr und Heiland es nicht nach diesem schöpferischen Prinzip tun, den Gemeindebau, sondern er nimmt dich und mich in den Gemeindebau hinein und formt, befähigt, verändert, lässt wachsen solche Menschen wie du und ich. Und da staune ich jedes Mal aufs Neue, wie gewaltig, wie großartig unser Herr ist. Wenn, ich weiß nicht, vielleicht hast du mehr anzubieten, aber so vom Großen und Ganzen würde ich sagen, ich bin es nicht würdig. Keine Ahnung, na, ich nicht. Aber der Herr tut es und sagt, komm, hier musst du dich verändern, das musst du lassen und hier kannst du wachsen und schenkt Gemeinschaft und daran darf man wachsen. Der Apostel Paulus, der hat Wunderbares erlebt. Ich möchte lesen aus Galater 2, Vers 20. Galater, der Brief an die Galater, Kapitel 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Paulus sagt, ich lebe. Und in der Tat, da ist was dran, wenn man sagen kann, ich lebe. Es gibt manche Menschen, die bereits tot sind. Und mit denen kann man keine Gemeinschaft haben und von denen kann man nichts erwarten und nichts einfordern. Paulus sagt, ich lebe. Und vielleicht in zweiter Rangordnung könnte man vielleicht noch sagen, ich bin gesund. Und dann scheint alles gut zu sein. Wisst ihr, wenn man das Leben verpasst hat, wenn man es verpasst hat zu leben, wenn man das Leben verprasst hat oder einfach nur verbraucht hat, man kann es nicht nachfüllen. Wenn das Leben vorbei ist, ist es vorbei. Und Paulus sagt, ich lebe. Das Leben ist spannend und interessant, wenn man selbstbestimmt leben kann. Wir haben unsere Enkelin ist gerade mal 2,5 und sie findet interessante Sachen. Sie hat das Wort Nein ganz neu erfunden. Letzt war sie bei uns und dann fragt meine Frau, willst du ein Brötchen? Nein, das auch nicht. Willst du eine Banane? Nein, das auch nicht. Nein, selbstbestimmt leben ist doch herrlich. Irgendwann lernt man selber zu essen. Und dann sind die Nudeln im Mund und im Gesicht und in den Haaren und im Lätzchen und überall. Aber selbstbestimmt, das kann ich selber. Irgendwann lernt man selbstbestimmt festzustellen, ich kann Auto fahren. Ich kann das, ich darf das, die Polizei erlaubt mir das sogar. Und ich kann die Zeit verbringen, so wie ich es für richtig halte. Ich bestimme selber meinen Lebensstil. Und ich bestimme selber, wofür es sich zu leben lohnt und wofür nicht. Wie ist es, wenn es mit der Selbstbestimmung abnimmt? Wie ist es, wenn jemand anders die Gitter beim Pflegebett hochklappt? Sagt man denn, das Leben hat weniger Wert? Selbstbestimmtes Leben, ist das wirklich alles? Und Paulus sagt, ich lebe. Und ich glaube, dass nicht nur die heutigen Zeitgenossen, sondern auch die Zeitgenossen von Paulus an dieser Stelle gerne einen Punkt setzen würden. Es reicht. So wie Paulus gelebt hat, es war wunderbar, es war gewaltig zu der Zeit. Er war wahrscheinlich in einer sehr wohlhabenden Familie geboren. Er hatte das römische Bürgerrecht. das nur wenige Leute zu der Zeit hatten. In der Zeit des Unrechts, wo die Römer rechts und links Leute getötet und gekreuzigt haben, durfte ein römischer Bürger nicht ohne einen richterlichen Beschluss geschlagen werden. Paulus war ein römischer Bürger. Und er hat es sich auch zu Nutzen sein lassen. Die Ausbildung, die Paulus genossen hat, war die Elite der Eliten. Es könnte sogar sein, dass er im Einzelunterricht mit seinem Professor, mit dem Gamaliel, unterrichtet wurde. Und er legte eine politisch und religiös, eine steile Karriere hin. Er war noch ziemlich jung und hat sich absolut verwirklicht, teilweise selbstverwirklicht bis in Absurde. Und wahrscheinlich hätten so manche Zeitgenossen gesagt, wow, das ist ein Leben. Das ist ein Leben, so wenn man so leben kann, das ist das Beste, was man haben kann. Wie autonom, selbstbestimmt lebst du? Bestimmst du selber, was gut, was recht, was du tun und lassen möchtest? Deutschland ist ja nicht gerade das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Doch auch in Deutschland stehen uns viele Möglichkeiten offen. Es gibt jemand, der sagt, Sport ist mein Leben. Und dann denke ich in erster Linie so an Fußballwettbewerbe. Der eine ist Fan von was weiß ich, der andere noch was anderes. Und die eine Mannschaft ist besser, die andere noch besser. Und dann heißt es, informiert zu sein, mitzufiebern, dabei zu sein, einfach Fan zu sein. Hey, Lebensinhalt, Lebensstil, Lebenselixier, Sport, das ist wichtig. Die anderen sagen, na, es ist viel wichtiger, die Kunst, dieses Erhabene, dieses Besondere, dieses Schöne, das, wo man sich geistig auch mit hineinversetzen kann. Kunst, das ist etwas Wunderbares, dafür lohnt sich zu leben. Manche Leute leben ganz einfach fürs Geld. Geld verdienen, noch mal Geld verdienen, noch mehr Geld verdienen, unter Umständen so viel Geld verdienen, dass man es einfach nicht mehr ausgeben kann, aber Geld verdienen. Es gibt Leute, die sich in der Gemeinde engagieren, in der Gemeinde sich einbringen, zu verwirklichen, vielleicht eins und das andere verändern. Es ist eine berauschende Vielfalt an Möglichkeiten. Wenn du ein selbstbestimmtes Leben führen willst, wenn du dich selbst verwirklichen willst, dann solltest du gerade in diesen Corona-Zeiten ganz toll aufpassen, immer schön die Maske tragen. Dann wirst du vielleicht einen Tucken länger leben. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht politisch sein. Bei Paulus hörte die Selbstbestimmung schlagartig auf. Paulus sagt, ich lebe, Komma, nicht Punkt. Ich lebe, Komma, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus versucht es hier zu erklären, weil es doch gar nicht selbstverständlich ist, bei so einem Menschen, der so eine Karriere hingelegt hat, auf einmal einen Rückzieher zu machen. Gar nicht selbstverständlich. Wie kam es dazu bei dem Apostel Paulus? Stichwort Damaskus. Paulus hatte Vollmachten, Paulus hatte Autoritäten, Briefe vom Hohen Rat bekommen. Er sollte nach Damaskus gehen und die Christen, die in Damaskus sich getroffen haben, verhaften, meinetwegen auch foltern, quälen, was auch immer, und gebunden nach Jerusalem zu bringen, um sie da öffentlich an den Pranger zu stellen und zum Widerruf zu zwingen. Gerne, super, gute Herausforderung, das will ich gerne, gerne machen. Und er zieht mit seinen Genossen Richtung Damaskus. Kurz vor den Toren von Damaskus scheint auf einmal ein gewaltiges Licht und eine Stimme sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du? Ich bin Christus, den du verfolgst. Und da hört es mit der Selbstbestimmung schlagartig auf. Und ein souveräner, ein autonomer, ein autoritärer Saulus sagt auf einmal, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Geh nach Damaskus. Geh nach Damaskus, da wird man dir sagen, ups, nimmt man diesen Saulus, diesen gewaltigen, gebildeten Menschen nicht mehr so ernst? Oh, er muss erstmal in die Schule Gottes, wo er gebildet wird. Nicht so wie zu den Füßen Gamaliels. Er geht nach Damaskus, durchläuft die Schule Gottes und lernt. An dieser Stelle geschieht die Bekehrung. Saulus, der in der Selbstverwirklichung sich voll aufgegangen ist, bekehrt sich auf einmal und geht Richtung Gott. Demütigt sich unter die gewaltige Hand Gottes und ist bereit, gehorsam zu sein, ist bereit, den Weg, den göttlichen Weg zu gehen. Er bekommt ein ganz neues Leben, einen ganz neuen Lebensstil und ist Gott gehorsam. Jemand hat diesen Hergang etwas grafisch dargestellt. Einen Kreis, das sollte das menschliche Leben darstellen, dieser Kreis sollte das menschliche Leben darstellen, und im Kreis ein Thron. Und mitten auf dem Thron sitzt ein Ich. Und so ist es normal. Ich sitze auf dem Thron. Mit meinen Wünschen, mit meinen Vorstellungen, mit meinen Bedürfnissen, Erwartungen, Vorlieben, mit allem, was mich so ausmacht, sitze ich auf dem Thron. Bei der Bekehrung geschieht nämlich das, dass ich wird entthront und der Herr Jesus Christus kommt auf dem Thron des Lebens. Und bitte, bitte, wenn du an dieser Stelle eine Bevormundung witterst, ist es falsch. Wenn du an dieser Stelle eine Benachteiligung witterst, ist es falsch. Es ist die absolute, die einzig richtige Verwirklichung, wenn der Herr Jesus Christus in seiner großen, gewaltigen Retterliebe auf dem Thron deines Lebens sitzt und wenn er sagt, wo und wie es lang geht. Es ist nämlich die Erfüllung der Ursprungsbestimmung. Und der gleiche Paulus, als er zum Ende seines Lebens nochmal sein Leben Revue passieren lässt, stellt er fest, Philipper 3, von 4 bis 10. Wenn ihr die Bibel mit habt, schlagt es bitte auf, lasst uns miteinander lesen. Philipper 3, von 4 bis 10. Obwohl ich meine Zuversicht aufs Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könnte sich aufs Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Und recht hatte der Paulus. Der ich am achten Tag beschnitten bin, es war wichtig, diese Ordnung einzuhalten, aus dem Volk Israel, dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern nach dem Gesetz, ein Pharisäer, nach dem Eiferer, ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Super! Einfach das, was Paulus hier aufzählt, sollte super sein. Und er könnte stolz sein und er könnte sich darauf was einbilden. Doch lasst uns weiterlesen. Aber was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Hier, er zeichnet eine ganze Menge auf und sagt, das ist so wunderbar, das ist wie ein Sechser im Lotto. Man, ein Sportler und Politiker und Sänger und Prominenz, alles in einem. Und Paulus sagt, das ist mir alles als Schaden geachtet. Gegenüber, ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Paulus hat Jesus erkannt. Paulus ist Jesus begegnet und Jesus ist in sein Leben gekommen. Und jetzt lebt er. Und das ist das, was Paulus hier erklärt. Er sagt, ich lebe, doch nun nicht ich. Das, was ich gelebt habe als Saulus mit der Bildung, mit der Karriere, mit der Selbstverwirklichung, das erachte ich alles für Schaden, weil ich jetzt Christus erkannt habe und ich bin von Christus erkannt worden und ich bin sein Kind. Darf ich eine persönliche Frage stellen? Lebt Christus in dir? Ganz, ganz, ganz praktisch. Lebt Christus in dir? Doch es scheint mir so, dass es mit den Erklärungen von Paulus noch nicht zu Ende gegangen ist. Paulus ist sich sicher, dass seine Zuhörer ihn noch nicht zu Ende verstanden haben. Er erklärt weiter. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Darüber haben wir bereits gesprochen. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Paulus lebt im Fleisch. Wie ist es, im Fleisch zu leben? Kennen wir das? Eigentlich möchten wir als Christen ja über allem schweben. Wir möchten unangefochten, unanfechtbar, immer nur gut sein. Ja, aber Paulus sagt, ich lebe im Fleisch. Und wie lebte er im Fleisch? 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9. Paulus war krank. Wir haben bei der Arbeit uns mit Wolf unterhalten. Wolf hat davon erzählt, dass er auch in der Gemeinde Gebetserhörungen gehabt hat, wo Menschen gesund geworden sind. Preist den Herrn. Wunderbar. Es ist gut. Doch nicht selbstverständlich. Doch nicht selbstverständlich. Und so ein Mensch wie Paulus war krank und hat den Herrn gebeten und sagt, Herr, ich will gesund werden. Wer von uns hat nicht schon mal so gebetet? Ich will gesund werden. Und die Antwort war, 2. Korinther 12, Vers 9, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Lass, Paulus, lass. Es ist in Ordnung, dass du krank bist. Meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Wir wollen stark sein. Die Gesellschaft spiegelt das uns immer vor. Nur die Starken, nur die mit Durchsetzungsvermögen, die kommen voran. Schwachen, naja, was will man mit den Schwachen schon anfangen? Und Paulus sagt, die göttliche Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus war krank, er lebte im Fleisch. Es hat mich einfach so verwundert, so beeindruckt, was Paulus hier mit unserem Herrn erlebt. Paulus war krank. Und Paulus war schwach. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit. Wir wollen uns rühmen unserer Stärke. Wir wollen sagen, ich habe den Schulabschluss, ich habe das studiert und dann habe ich Fortbildung gemacht und außerdem habe ich Erfahrungen, ich habe Erlebnisse, ich habe dies, ich habe das, ich habe das Dritte und Zehnte geleistet. Und Paulus sagt, nein, wenn ich mich rühmen sollte, dann will ich mich rühmen meiner Schwachheit. Ich in meiner Person, in meiner Fähigkeit kann nichts. All das, was in meinem Leben geschieht, ist der Herr. Das sagt Paulus hier in diesen Worten. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit. Paulus lebt im Fleisch. Paulus ist angefochten. Römer Kapitel 7, Vers 22. Denn ich habe Freude am Gesetz, an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Wow! Hast du das auch schon mal erlebt? So dass tiefe innere Verlangen, das Bedürfnis, das Wollen, gut und fromm und gottesfürchtig zu leben. Und dann zack. Paulus hat es erlebt. Und er sagt, und ich lebe im Fleisch. Er ist krank, er ist schwach, er ist angefochten und er ist kämpfend. Paulus kämpft, 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 23. Sie sind Diener Christi? Es gibt hier eine starke Auseinandersetzung. Paulus ist abwesend aus Korinth und es gibt starke, erhabene, coole Christen, die den Paulus in Abwesenheit angreifen und sagen, was Paulus da ist, wir sind Diener. Und Paulus antwortet hier und sagt, Sie sind Diener Christi? Ich rede wider alle Vernunft. Ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet, bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, bin ich in Gefahr gewesen, durch Flüsse in Gefahr, unter Räuber in Gefahr, von meinem Volk in Gefahr, von Heiden in Gefahr, in Städten in Gefahr, in Wüsten und so weiter. Das war das Leben von Paulus. Da können wir nicht mal nahe dicken. Paulus hat ganz, ganz viel erlebt. Er hat gekämpft, er hat gekämpft und er hat gesiegt. Wer ist schwach? Und ich werde nicht schwach, Vers 29. Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Wenn ich mich rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen, sagt der Apostel Paulus wieder im 2. Korintherbrief. Was ich jetzt lebe im Fleisch, Wir würden ja so gerne von allen Schwierigkeiten losgelöst ein schwebendes Christenleben leben. Doch ist uns nicht gegeben. Es ist uns nicht gegeben, wenn wir Christus nachfolgen wollen, müssen wir kämpfen. Müssen wir Anfechtungen erleiden, müssen wir Anfechtungen durchleben und den Anfechtungen siegen in der Kraft unseres Herrn. Wenn wir Jesus Christus wohlgefällig leben wollen, müssen wir, sollen wir seine Führung akzeptieren, respektieren und ihm nachfolgen. Unter Umständen durch Schwachheit, unter Umständen durch Krankheit. Und wenn er Siege gibt, ihm den Preis und die Anbetung und den Lob geben. Und dann sagt Paulus, ich lebe im Glauben. Doch was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Noch nicht im Schauen und noch nicht im Fühlen. Einfach im Glauben. Erinnert euch an den Thomas. Seine Geschichte wird im Johannesevangelium am Ende etwas ausführlicher beschrieben. Jesus, der Auferstandene, ist den Jüngern erschienen als der Lebende, hat sich bezeugt, sie hatten Gemeinschaft und Thomas war nicht dabei. Als sie dann wieder zusammenkommen, erzählen die Jünger Thomas und sagen, hey, wir haben den Herrn gesehen. Nee. Wenn ich nicht meine Finger an seine Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, werde ich nicht glauben. Und dann kommt Jesus bei einer nächsten Gelegenheit und sagt, Thomas, komm, hier. Die Nägelmale. Leg deine Finger in die Nägelmale. Hier, meine Seite. Leg deine Hand in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sei gläubig. Ich will hier gar nicht den Stab über Thomas brechen. Gar oft sind wir genau in der gleichen Situation und wir sagen, wenn Gott nicht das und das und das, da kann ich gar nicht glauben. Oh doch, dazu sind wir berufen. Dazu sind wir berufen und dazu haben wir den Heiligen Geist in unsere Herzen gegeben, der Zeugnis gibt. Und wo wir im Heiligen Geist rufen dürfen, aber lieber Vater, wir haben die Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Und deshalb dürfen wir, sollen wir, können wir glauben, ohne zu sehen. Ohne täglich nochmal die Bestätigung einzufordern und so ähnlich wie Gideon es gemacht hat. Herr, so das Vlies soll nass sein, alles andere trocken. Ihr kennt die Geschichte aus dem Buch der Richter. Ich möchte jetzt nicht noch einmal darauf eingehen. Paulus lebt im Glauben. Er hat gewaltige Offenbarungen. Er hat Gewaltiges erlebt und trotzdem hat er das Ziel, das sein Herr ihm gesetzt hat, noch nicht erlangt. Er lebt immer noch im Glauben. Und der Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1 sagt, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht des, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, wir wollen im Glauben an unserem Herrn und Heiland festhalten und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist vieles vor unseren menschlichen Augen verborgen. Es ist vieles vor unseren menschlichen Gefühlen verborgen. Aber wir wollen nicht zweifeln an dem, was wir nicht sehen. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Er hat mich geliebt. Ist das nicht gewaltig? Mich, der ich nichts vorzuweisen hatte. Mich, der ich unwürdig, unwert in Sünde gelebt habe, hat er geliebt. Nicht einfach nur so dieses, ich hab dich lieb. Seiner Liebe folgten Taten. Er ist aus Liebe für mich ans Kreuz gegangen. Er hat sein Leben gelassen, er hat gelitten und ist gestorben, weil er mich geliebt hat. Was gibt es Größeres? Brauchst du noch einen größeren Beweis der Liebe Gottes? Er hat dich und mich geliebt. Oder lebst du noch in einer Selbstverwirklichung? Versuchst du dein Leben selber zu gestalten? Mal schauen, was draus wird? Tu es nicht. Tu es nicht, gib dein Leben Christus ab. entthron das Ich und lass den Herrn auf dem Thron deines Lebens sitzen. Lass ihn am Regiment sein. Lass ihn bestimmen, wo dein Leben hingeht. Und dann wirst du ein erfülltes Leben haben, weil er dich geliebt hat. In Jeremia 31, Vers 3, das sind so wunderbare Worte, die mich immer wieder so begeistern. Da heißt es, der Herr ist mir erschienen von Ferne. Und dann, Zitat, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich habe dich je und je geliebt. Und mir persönlich geht es oft so, gerade in Zeiten, wo ich durch Tiefen gehe, da ist dieses Wort für mich so wertvoll. Wenn alles gut ist, wenn alles läuft, klappt, in Ordnung ist, okay. Aber wenn ich den unteren Weg gehen muss, dann ist es schön zu wissen, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Wie äußert sich die Liebe unseres Herrn? Am Anfang des Jahres hatten wir in der Familie eine richtig starke Erkältung. Meine Frau lag mit hohem Fieber. Unser Jüngster, den hat es richtig erwischt. Das Fieber ist über 40 gestiegen. Bei mir ging es so halbwegs. Und dann war ich der Wadenwickel-Spezialist. Ich kann mich ganz genau erinnern, wie das war, als meine Oma bei mir die Waden gewickelt hat. Wahnsinnsschmerz. Es geht einem dreckig und dann noch dieser kalte Lappen an den Waden. Und als meine Lieben krank waren, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe das kalte Wasser ein bisschen warm gemacht, damit es nicht so dolle kalt ist. Ich weiß nicht, macht unser Herr bei dir ab und zu auch Wadenwickeln? Wo du sagst, Mensch, gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht, aber das ist die Liebe. Ich weiß nicht, wie die Liebe unseres Herrn in deinem Leben zum Ausdruck kommt. Keine Ahnung. Aber sie kommt zum Ausdruck auf seine besondere, liebevolle Art. Vielleicht ist es bei einem die Wadenwickel, bei dem anderen ist eine Tablette und beim dritten einfach in den Arm nehmen. Vielleicht. Wie ist es in deinem Leben, der mich geliebt hat? Und das ist so wunderbar, dass unser Herr und Heiland uns geliebt hat, uns aus lauter Liebe uns zu sich gezogen hat und sich selbst für uns dahingegeben. Ich weiß, wir haben viele Christen unter uns, die lange, lange Jahre an Jesus glauben und ihm nachfolgen und die Predigt von ihm schon ganz, ganz oft gehört haben. Und vielleicht wird es zur Routine. Aber es kann gar nicht zur Routine werden, weil dieses für mich dahingegeben sein, das ist sowas Überwältigendes. Gott wird Mensch. Ich meine, bei manchen touristischen Attraktionen, wenn man irgendwo Schlösser besichtigt und Reichtümer natürlich hinter Panzerglas sieht, dann sagt man, wow, wie reich und wie prunkvoll Menschen leben können. Nur es ist nicht mal ein blasser Vergleich mit der Herrlichkeit, die unser Herr Jesus Christus im Himmel gehabt hat. Wir können es nicht begreifen, nicht ergründen. Unser Vorstellungsvermögen ist viel zu schwach. Und diese Herrlichkeit hat er verlassen. Ist nicht ein Königssohn geworden. Er ist Mensch geworden. Hat sich dem Abschaum gleichgestellt. Im Stall zur Welt gekommen. Und hat sich mit dem Abschaum, mit den Zöllnern und Sündern abgegeben. Er ist Mensch geworden. Er hat sich selbst für mich dahingegeben. Und dann, für mich ist das immer wieder so ein herrliches Bild. Johannes der Täufer sieht Jesus dahergehen und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ich weiß nicht, ob die Israeliten, die Johannes zugehört haben, es verstanden haben. Aber wir heute, wir verstehen es. Da waren meine Lügen, da war meine Bosheit, da war mein Zorn, reichen die Hände? Wahrscheinlich nicht. Das ist Gottes Lamm, das Heinrichs Sünde trägt. Deine auch. Er hat sich selbst für uns dahingegeben. Und dann kommt Jesus nach Gethsemane, fällt auf seine Knie und betet, Vater, ist möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe? Und der Vater sagt, nein, Es gibt keine andere Möglichkeit. Du musst diesen Kelch bis zum Ende trinken. Er trägt meine Sünden, wird für mich dahingegeben. Trägt den Verrat, trägt die Verleugnung, trägt den Tod. Ich lebe, sagt Paulus. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Darf ich zum Abschluss kommen? Lebst du? Lebst du in deiner Selbstverwirklichung oder lebt Christus in dir? Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Es ist gar keine Frage, wir leben alle im Fleisch. Aber diese Verbindung zum Sohn Gottes, haben wir die? Leben wir die immer wieder, jeden Tag aufs Neue? Und dann dieses wunderbare Zeugnis, der mich geliebt hat und sich für mich dahingegeben. Für dich auch. Ich bin so froh, dass ich das im Glauben fassen durfte. Und ich möchte dich ermutigen, nach diesem Wort von Paulus zu leben. Und wenn du es noch nicht ergriffen hast, wenn es noch nicht dein eigen ist, wenn du es noch nicht im Glauben fassen kannst, lass uns heute beten und der Herr wird sich großartig an dir offenbaren. Amen. Wollen wir miteinander beten? Willst du es im Gebet dem Herrn bezeugen und sagen, Herr, du hast mich geliebt und ich liebe dich. Und ich lebe im Fleisch, doch ich möchte, dass du in mir lebst. Willst du es bezeugen? Lass uns zum Gebet erheben. Geht das? Du bist unser Herr, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Gewaltige und Erhabene, der allein der Anbetung würdig ist. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Mensch geworden bist und dass du am Kreuz auf Golgatha dein Leben gelassen hast. Danke, dass du die Rechtsprechung gesprochen hast und dass du uns gerechtfertigt hast vor dem himmlischen Vater. Danke, dass wir es im Glauben fassen dürfen, dass wir aus Glauben leben dürfen. Herr, danke, dass wir im Fleisch lebend an dich glauben dürfen und dass du uns das ewige Leben gibst. Danke, Herr, dass dein Wort lebendig und kräftig ist. Bitte dich, Herr, hilf uns, in den Alltag gehend die Gemeinschaft mit dir nicht zu vernachlässigen, die Gemeinschaft mit dir aufrechtzuerhalten und in Liebe zu dir zu leben und deine Liebe in unseren Herzen, in unserem Leben wirken zu lassen. Bitte dich, Herr, um deinen Segen. Amen.